Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Zunächst mal, der Test ist besser ausgefallen als letzte Mal. Wir sehen hier die Notenverteilung. Mit 5-0 sind also all die Punktezahlen zusammengefasst, die unter dieser Bestehensgrenze lagen. Wir haben eine stattliche Anzahl von 1-0er. 1-3er, 1-7er und 2er. Das ist sehr erfreulich. Herzlichen Glückwunsch. Insofern haben Sie dann auch schon mal ein paar Punkte gesammelt oder beziehungsweise Notenanteile gesammelt, sodass man dann etwas entspannter in die Abschlussklausur gehen kann. Typische Fehler. Sie haben das mit den Verklemmungen nicht so ganz drauf gehabt, also diese drei notwendigen und die eine hinreichende Bedingung, also diese vier Bedingungen für die Verklemmung, das wurde häufig falsch gemacht. Dann die Unterscheidung von Vermeidung, Verklemmungsvermeidung und Verklemmungsvorbeugung war bei vielen nicht bekannt und was der Unterschied zwischen einem logischen und einem virtuellen Betriebsmittel ist. Aber es sind alles keine so essentiellen Fehler. Dann möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass wir im Moment gerade hier Gremienwahlen haben an der TU. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind die Wahltage. Heute, Mittwoch, ist das Wahlbüro im Foyer des EN-Gebäudes. Also wenn man da unten reinkommt, ist ja so ein freier Platz. Da sitzen die Damen und Herren bis 15.30 Uhr. Ich muss da auch noch hin, ich habe auch noch nicht gewählt. Und morgen haben Sie noch Gelegenheit im Franklin-Gebäude von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr wählen zu gehen. Dabei werden alle Gremien gewählt, sowohl auf TU-Ebene, das ist der Akademische Senat, das oberste Entscheidungsgremium der TU Berlin, dann das Kuratorium, das ist so eine Art Aufsichtsrat der TU Berlin, wo eben nur wenige Mitglieder der TU Berlin drin sind, aber Leute aus Verwaltung, aus öffentlichem Leben, aus der Industrie und fakultätsintern der Fakultätsrat, das ist das oberste Gremium der Fakultät und dann noch ein Beirat für die Frauenbeauftragte. Die Gremien spielen eine große Rolle, die haben auch Unterkommissionen. Zum Beispiel war ich gestern oder musste ich gestern als Studiendekan zur Kommission für Lehre und Studium des Akademischen Senats, weil wir eine neue Studien- und Prüfungsordnung für Masterstudiengang Technische Informatik und Elektrotechnik eingereicht haben. Und in diesen Gremien, speziell für Studium und Lehre, sind die Studenten besonders stark vertreten. Die haben sogar laut Gesetz einen Mindestanteil der Stimmen von 50%. Ich halte das für keine gute Lösung, aber es ist so. Und entsprechend wird man da dann gegrillt, wenn man in so ein Gremium muss. Also die Studierenden setzen sich sehr für ihre Belange ein oder um genauer zu sein, für das, was sie für ihre Interessen halten. Weil wenn Sie manchmal mitkriegen würden, welche Meinungen dort vertreten werden in Ihrem Interesse angeblich, dann würden sicher viele von Ihnen nur den Kopf schütteln. Insofern kann ich Ihnen nur empfehlen, da teilzunehmen, an dem akademischen Leben teilzunehmen. Die Mitbestimmungsmöglichkeiten, und die sind gewaltig, die Sie als Studierende haben, wahrzunehmen, um dann Ihre Interessen, Ihre wirklichen Interessen dort auch zur Geltung zu bringen und nicht die von ein paar Studierendenfunktionären. Zweiter Hinweis, am kommenden Freitag, den 30.01., findet wie jedes Jahr der Fakultätstag statt. Der Fakultätstag ist so eine halbfeierliche Veranstaltung, zu der alle Fakultätsmitglieder eingeladen sind, also insbesondere auch Sie, die Studierenden. Und da gibt es also Antrittsvorlesungen neuer Kolleginnen und Kollegen, die im letzten Jahr berufen wurden. Dieses Jahr ist es Frau Feldmann, Fachgebiet intelligente Netze, Herr Bock, polytronische Mikrosysteme und Herr Schäfer, elektrische Antriebstechnik. Die werden ihre Antrittsvorlesungen halten. Dann gibt es Preisverleihung für Studierende, also für diejenigen, die ein besonders gutes Vordiplom oder Bachelor- oder Masterabschluss vorgelegt haben. Und im Anschluss gibt es etwas, es gibt eigentlich die ganze Zeit was zu essen und zu trinken, aber ab 16 Uhr dann auch mit musikalischer Begleitung der Neujahrsempfang des Dekans. Und das Ganze findet statt im HFT-Gebäude. Also wenn Sie am Freitag nichts Besseres zu tun haben, dann schauen Sie doch einfach mal vorbei. Sie sind herzlich eingeladen. So, jetzt aber kommt wieder der Rückfall in den Ernst des Lebens in das Kapitel 7 über Scheduling-Algorithmen. Wir haben letzte Woche dann erstmal einen Überblick gegeben, was heißt das überhaupt Scheduling, was für Probleme treten auf, welche konkreten Ausprägungen dieses Scheduling-Problems gibt es und was davon wollen wir uns genauer angucken. Und dann haben wir angefangen, diese Standardstrategien, wie sie in gängigen Betriebssystemen zu finden sind, zu besprechen. Und wenn ich mich recht entsinne, sind wir bis Round Robin gekommen, ist das richtig? Also der Strich, den ich hier gezogen habe, der stimmt nicht ganz. Und dann machen wir nämlich gerade dann mit der nächsten Strategie weiter. Oh, das ist falsch. Also das war das Letzte, was wir besprochen haben, ja? Round Robin. So, die nächste Strategie, die wir besprechen wollen, ist, wenn man Prioritäten einführt. Das heißt, jeder Prozess kriegt von außen mitgegeben, unter Umständen, wie wir noch sehen werden, auch intern dynamisch zugeteilt, eine Priorität. Das heißt, manche Prozesse sind wichtiger oder manche Prozesse sind dringlicher, müssen also schneller bearbeitet werden. Und es ist gängige Praxis, dass zum Beispiel Betriebssystemprozesse immer eine höhere Priorität haben als Userprozesse. Und das können Sie bei den meisten Betriebssystemen von außen als Benutzer vorgeben. Und wir haben eben für unser Anwendungsbeispiel den Prozessen 1, 2, 3, 4, 5 diese entsprechenden Prioritäten gegeben. Und die Prioritätsnummer hier in der linken Spalte sagt also aus, dass 5 die höchste Priorität und 1 die geringste Priorität ist. Also Prozess Nummer 4 hat eine Priorität von 5 und ist daher der dringlichste. So, und das heißt, dass zu jedem Zeitpunkt immer geguckt werden muss, welches ist der dringlichste Prozess und der muss dann auch zugeordnet werden. Also die Auswahl aus der Menge der bereiten Prozesse wird aufgrund der Priorität vorgenommen. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, also angenommen, da ist eine Situation, dass ein Prozess mit der Priorität 3 gerade rechnet und ein anderer Prozess mit der Priorität 10 kommt neu an und steht in der Bereitliste. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen nicht verdrängend vor, dann muss der mit der höheren Priorität wenigstens so lange warten, bis der aktuelle Prozess den Prozessor räumt. Und dann kommt er aber dran, wenn er die höchste Priorität hat. Oder die verdrängende Variante, die bedeutet, dass der höher priore Prozess den aktuell laufenden sofort vom Prozessor runterwerfen kann. Das ist jetzt die nicht verdrängende Variante. Und Sie sehen, am Anfang ist sowieso erst der Prozess 1 da, der darf zu Ende rechnen. Dann kommt der Prozess 2, der darf auch zu Ende rechnen, weil wir ja eine nicht verdrängende Strategie haben. Also auch wenn inzwischen andere Prozesse gekommen sind, wie zum Beispiel der 4er, zum Zeitpunkt 6, der eine Priorität von 5 hat, darf der Prozess Nummer 2 weiterrechnen. Und dann, wenn der fertig ist zum Zeitpunkt 9, dann geht aber die restliche Reihenfolge entlang der Prioritäten. Das heißt, erst der mit der Priorität 5, dann der mit der Priorität 3 und dann der mit der Priorität 1. Wenn das Ganze jetzt verdrängend stattfindet, dann heißt das, sobald ein neuer Prozess mit einer höheren Priorität kommt, darf er den Prozessor sofort belegen, das heißt den anderen Prozess dort runterwerfen. Und das sehen Sie auch, zum Zeitpunkt 2 kommt der Prozess mit der höheren Priorität 4, der 1er wird verdrängt. Aber auch der zweite Prozess kann nur so lange rechnen, bis der Prozess mit der Priorität 5 ankommt, zum Zeitpunkt 6, und dann wird er auch wieder verdrängt, so lange, bis eben diese höher prioren Prozesse alle abgearbeitet sind, und dann kommen die mit der geringen Priorität dran. Da gibt es einige Probleme, wenn man diese Prioritäten verwendet. Und zwar stellen Sie sich mal folgende Situation vor, die hier dargestellt ist. Wir haben einen Prozess mit der Priorität 8, der rechnet gerade. Und wir haben einen anderen Prozess, der Priorität 4, der ist gerade in der Bereitliste, der möchte gern rechnen und der besitzt ein Betriebsmittel, worauf ein dritter Prozess, der im Moment gerade blockiert ist, wartet. Dieser dritte Prozess ist genau deswegen blockiert, weil er dieses Betriebsmittel braucht, um weiterrechnen zu können. Und dieser Prozess hat die Priorität 12. Das heißt, dass ein Prozess, der eigentlich die höchste Priorität hat, hier nicht zum Zuge kommt, weil der Prozess 4 nicht rechnen darf, um weiterzukommen, dieses Betriebsmittel irgendwann freizugeben, damit der Prozess 12 weitermachen kann. Und das nur, weil ein Prozess mit der Priorität 8, die eigentlich geringer ist als die von dem 12er, im Moment gerade rechnet. Also das ist nicht das, was wir haben wollen, weil hier wird der Prozess mit der höchsten Priorität ausgebremst durch zwei Prozesse mit geringerer Priorität. Und das nennt man das Problem der Prioritätsinvertierung, weil hier die Dinge auf den Kopf gestellt werden, also nicht das geschieht, was man eigentlich haben will. Hat jemand von Ihnen eine Idee, wie man das lösen könnte? Betriebsmittel entziehen wäre eine Möglichkeit, ja. Das würde aber dann bedeuten, dass man praktisch die Priorität, die man dem Prozess gibt, nicht nur auf die Vergabe des Prozessors bezieht, sondern praktisch auf die Vergabe aller Betriebsmittel. Und Priorität im eingeschränkten Sinne bezieht sich nur auf den Prozessor. Sonst noch eine Lösung? Im Prinzip wird es auch so gemacht, wenn auch nur temporär, dass man, wenn so eine Situation auftritt, dass der höher priore Prozess auf den geringer prioren Prozess wartet, dass man dann diesen Prozess A temporär auf mindestens 12 hebt, sodass der Prozess A jetzt den Prozess B verdrängen kann, das Betriebsmittel dann freigibt und Prozess C dann zum Zuge kommt. Oder eben die Variante, die Sie vorgeschlagen haben, dass man grundsätzlich da auch Verdrängung erlaubt, wobei im Einzelfall das heißen kann, dass der Prozess A nicht nur verdrängt wird, sondern sogar abgebrochen wird, je nachdem, um was für ein Betriebsmittel es sich hier handelt. Berühmt ist auch diese Scheduling-Strategie, die heißt Shortest Job Next. Die ist deswegen berühmt, weil sie eine bestimmte Eigenschaft hat. Und zwar, wenn Sie sich dafür interessieren, wie man die minimale, die mittlere Aufenthaltszeit aller Prozesse im System minimieren kann. Jeder Prozess hat eine bestimmte Bedienzeit und hat eine bestimmte Wartezeit. Und die Wartezeit hängt eben davon ab, was wir für eine Scheduling-Strategie haben für jeden Einzelnen. Und jetzt wollen wir natürlich, dass insgesamt die Aufenthaltszeit für alle Prozesse in dem System minimal ist. Und diese Strategie, Shortest Job Next, die hat beweisbar die Eigenschaft, dass die mittlere Aufenthaltszeit der Prozesse minimiert wird. Die Idee ist klar, das kennen Sie auch aus dem Supermarkt, dass man Prozesse, oder Aufträge, die nur kurze Zeit dauern, auch bevorzugt abhandelt. Es gibt ja bei vielen Supermärkten inzwischen solche Fast Lanes, dass man also spezielle Kassen hat, wo Leute hingehen können, die nicht mehr als 5 oder 10 Gegenstände in ihrem Einkaufswagen haben. Und das ist praktisch die Umsetzung der Idee, dass man Leute, die nur eine kurze Bedienzeit haben, entsprechend auch bevorzugt abhandeln. Und Sie erleben ja auch oft, dass wenn Sie mit einem riesen Einkaufswagen dastehen, hinter Ihnen einer mit 2 Liter Milch steht, der Sie bittet, ob er nicht vorgelassen werden kann. Weil das einfach auch das eigene Gerechtigkeitsempfinden ist, dass man da nicht eine halbe Stunde steht, bloß weil man 2 Liter Milch einkaufen will. Shortest Job Next in dieser ursprünglichen Variante ist nicht verdrängend, bedeutet nur, dass praktisch die Kürze des Prozesses wie eine Art Priorität genommen wird. Die verdrängende Variante von Shortest Job Next gibt es auch. Und zwar ist das die heißt dann Shortest Remaining Time Next. Der wird also zu jedem Zeitpunkt geguckt, welcher Prozess hat noch welche Restlaufzeit. Und der mit der kürzesten Restlaufzeit wird als nächster ausgewählt. Sobald der Prozess 1 da ist, ist es klar, er ist der einzige, er kann also beliebig lang rechnen. Dann kommt der Prozess 2 zum Zeitpunkt 2. Der ist sowieso länger als der 1er, hat also eine höhere Restlaufzeit, also wirkt der nicht verdrängend. Dann kommt aber, also der 1er ist dann verschwunden, der 2er ist noch da. Zum Zeitpunkt 4 kommt Prozess 3 an, der gelbe. Und der fängt neu an, hat aber eine Gesamtlaufzeit von 4. Während zu diesem Zeitpunkt 4 der Prozess 3, der pinkfarbene, noch eine Restlaufzeit von 5 hat. Daher wird der verdrängt, der gelbe wird vorgezogen. Dann kommt der Prozess 4 zum Zeitpunkt 6 an. Der Prozess 4, hier der lindgrüne, hat eine Gesamtlaufzeit von 5, die ist größer als die Restlaufzeit von dem gelben. Also findet keine Verdrängung statt. Der Dreier kann also, der Gelbe kann bis zu Ende rechnen und dann kommt der Fünfer, der die kürzeste Laufzeit und auch die kürzeste Restlaufzeit hat. Und dann sind sozusagen gleichberechtigt dieser pinkfarbene und der lindgrüne, wobei der Lindgrüne später gekommen ist, deswegen in der Warteschlange weiter hinten steht, obwohl er praktisch die gleiche Restlaufzeit hat wie der Pinkfarbene. Und dadurch ergibt sich diese Reihenfolge. Sowohl Shortest Job Next, also das, was wir hier hatten, als auch das hier, setzen voraus, dass der Scheduler weiß, wie lange diese Prozesse insgesamt rechnen werden. Und das ist etwas, was im allgemeinen Fall nicht zutrifft. Und deswegen sind diese Strategien zum Teil nicht umsetzbar und haben nur eher theoretischen Charakter. Es gibt aber auch Situationen, wo man die Bedienzeiten kennt und dann kann man das durchaus so einsetzen. Highest Response Ratio Next ist eine Variante, bei der man dieses Problem des Verhungerns, was Sie hier haben, wenn Sie hier einen ganz langen Prozess haben und es kommen immer wieder kürzere Prozesse an, dann wird dieser lange Prozess aufgrund seiner langen Restlaufzeit immer wieder verdrängt werden. Die kurzen drängeln sich immer wieder vor. Das ist genauso wie im Supermarkt, wenn die das so realisieren würden und sie hätten ihren riesen Einkaufswagen oder zwei bis oben hin gefüllt und es würden immer welche von hinten kommen, die weniger Sachen einkaufen und sie müssten dann immer warten, dann könnte es wirklich passieren, dass so ein langer Prozess für immer verhungert. Und das will man vermeiden und die Korrektur an diesem Verfahren besteht darin, dass man ähnlich wie das auch früher immer noch so ist, wenn sich einer um den Medizinstudienplatz bewirbt, dass man sozusagen durch Warten Punkte sammelt. Sie haben einen Abiturdurchschnitt, der reicht nicht aus fürs Medizinstudium, aber mit jedem Semester, was Sie wartend verbringen, kriegen Sie ein paar Zehntel mehr und nach 8 Jahren haben Sie es dann endlich geschafft und kriegen Ihren Studienplatz. Und so ähnlich ist es bei Highest Response Ratio Next auch. Man nimmt die Wartezeit mit als Kriterium auf und definiert diese Response Ratio als den Bruch oder das Verhältnis von Wartezeit plus Bedienzeit durch Bedienzeit. Also nehmen wir mal einen einfachen Fall. Sie haben einen Prozess P1, der hat eine Bedienzeit von 5 und einen Prozess P2, der hat eine Bedienzeit von 20. Wenn die beide jetzt starten und noch nicht gewartet haben, dann hätte der also dann eine Response Ratio von 5 durch 5 gleich 1 und der andere zum Zeitpunkt 0 hätte 20 durch 20 gleich 1. Also dann, solange die nicht gewartet haben, macht sich das noch nicht richtig bemerkbar. Sobald aber, sagen wir mal, nur 2 Zeiteinheiten oder sagen wir mal 5 Zeiteinheiten gewartet wurde, also zum Zeitpunkt t gleich 5, gilt dann hier für den Prozess 5 plus 5 durch 5 ist 2 und für den hier gilt 5 plus 20 durch 20 ist 1,25. Also bei gleicher Wartezeit ist dann der kürzere Prozess derjenige, der die höhere Priorität hat. Der jedoch kann den hier übertrumpfen, einfach dadurch, dass er länger wartet. Sobald der nämlich zum Beispiel 30 Zeiteinheiten gewartet hat, kommt hier 50 durch 20 raus, also ein RR-Wert von 2,5, der ist dann höher als das hier. Und Sie können jetzt mathematisch sich überlegen, dass jeder Prozess, egal wie lang er ist, wenn er nur lang genug wartet, also genügend Wartezeit hier ansammelt, einen beliebig hohen RR-Wert kriegen kann. Also irgendwann dann tatsächlich den höchsten RR-Wert im System hat und dann auch zum Zuge kommt. Also hier ist beweisbar, dass ein Prozess nicht verhungern kann. So, das ist das Beispiel dazu. Highest Response Time Ratio Next ist auch eine nicht verdrängende Strategie. Sie sehen, kein einziger Prozess wird verdrängt. Und ja, wir können uns das mal angucken, zum Beispiel, wenn zum Zeitpunkt 6 der Prozess 4 ankommt, was wir da für eine Situation haben. T gleich 6, da läuft gerade der Prozess 2 zum Zeitpunkt 6, hat der eine Wartezeit von 3 und eine Bedienzeit von 6, das wären also P2 hat einen Wert von RR gleich 3 plus 6 durch 6 gleich 9 Sechstel gleich 1,5. Dann ist noch da der Prozess 3, der ist angekommen zum Zeitpunkt, der P2 ist ja zum Zeitpunkt 2 erst gekommen, das heißt, er hatte nur eine Wartezeit von 2, haben wir also hier 1 plus 6 ist 7 Sechstel. Der Prozess P3, der gelbe, ist zum Zeitpunkt 4 angekommen, das heißt, zum Zeitpunkt 6 hat der 2 Einheiten Wartezeit und eine Gesamtdauer von 4. Gleich 2 plus 4 durch 4 gibt 6 Viertel oder 1,5. Und P4 ist zum Zeitpunkt 6 gekommen, hat zum Zeitpunkt 6 eine Wartezeit von 0 und eine Bedienzeit von 5, sodass für den dann gilt RR gleich 0 plus 5 durch 5 ist gleich 1. Also zum Zeitpunkt T gleich 6, zu dem Zeitpunkt, wo Prozess 4 ankommt, gelten für diese drei Prozesse diese Werte. Wenn also der Prozess 2 frei würde, dann hätte Prozess P3 hier die höchste Priorität und der kommt auch tatsächlich da, der gelbe, dann zum Zeitpunkt 9 zum Zuge. Aber diese RR-Werte, die ändern sich eben zu jedem Zeitpunkt, die muss man immer wieder neu bestimmen. Also zum Zeitpunkt 9 haben sich diese Werte wiederum geändert. Das Problem, was man bei all diesen letzten Strategien hatte, ist, dass man die Bedienzeit im Voraus nicht kennt. Und das müsste man ja kennen, wenn man diese Strategien umsetzen wollte. Also die Frage, können wir die Ziele dieser Scheduling-Strategien auch umsetzen, wenn wir die Bedienzeit nicht kennen, dass wir sozusagen während des Betriebs lernen, ob ein Prozess ein Langläufer ist oder ob er relativ kurz nur benötigt. Und das ist umgesetzt bei dieser Multi-Level-Feedback-Strategie, die ähnlich wie Round-Robin mit solchen Zeitscheiben arbeitet. Wenn also ein Prozess neu ankommt, dann wissen wir noch nichts. Das heißt, wir gehen irgendwie optimistisch davon aus, dass es ein kurzer Prozess ist. Der kommt da oben in die Warteschlange 0, kriegt eine Zeitscheibe zugeteilt. Wenn er mit dieser einen Zeitscheibe fertig wurde, zack, ist er draußen. Wenn er jedoch länger braucht, eine zweite Zeitscheibe, dann denken wir, oho, so ganz kurz ist er wohl doch nicht. Und dann schieben wir ihn in die nächste Warteschlange, die sozusagen mit einer geringeren Priorität ausgestattet ist, darunter. Und kriegt er wieder eine Zeitscheibe zugeteilt und ist dann vielleicht fertig. Und wenn er immer noch nicht fertig ist, dann kommt er in die nächste Stufe runter. Und je länger also ein Prozess läuft, je mehr Zeitscheiben er braucht, desto weiter rutscht er hier von Warteschlange zu Warteschlange nach unten. Und die Abarbeitungsreihenfolge ist eben so, dass solange Prozesse in Warteschlange 0 drin sind, werden die mit hoher Priorität bearbeitet. Und nur wenn die Warteschlange 0 leer ist, dann wird die Warteschlange 1 bearbeitet. Da müssen wir nicht wissen vorher, wie lang die Prozesse rechnen, aber trotzdem haben wir den gewünschten Effekt, dass kurze Prozesse schnell bearbeitet werden und lange Prozesse entsprechend länger warten. Das ist so ein Beispiel, das will ich jetzt nicht im Detail durchgehen, ich will Ihnen nur erklären, was das bedeutet hier. Sie sehen hier zwei Varianten. In der einen Variante, in der oberen, haben wir nur eine einheitliche Zeitscheibenlänge von 1. Und die Zahlen, die da in den Kästchen drin stehen, die bedeuten, dass diese Zeitscheibe aus der entsprechenden Queue kommt. Also der erste Prozess, da der hellblaue, der kriegt die erste Zeitscheibe aus der obersten Queue, aus der ersten, und dann wandert er eins weiter runter und die zweite Zeitscheibe kriegt er aus der zweiten Queue. Und so ist es bei den anderen auch. Sie sehen, dieser pinkfarbene, der wandert runter bis zur sechsten Queue. Das untere Beispiel bedeutet, dass als Kompensation dafür, dass man mit der Priorität so schrittweise schlechter wird, je länger man läuft, dass die Zeitscheiben in den unteren Warteschlangen größer werden. Und zwar jeweils verdoppelt. Also in der obersten Warteschlange, wo die kurzen Prozesse sind oder die Neuankünfte, gibt es immer nur eine Zeiteinheit. In der Schlange drunter, die geringere Priorität hat, gibt es dann zwei Zeiteinheiten als Zeitscheibe und weiter unten dann 4 und dann 8 und dann 16 und so weiter. Das heißt, Tau ist 2 hoch I und I ist die Nummer der Warteschlange, also die Warteschlangenebene. Fragen dazu? Ja? Verhungern ist hier immer noch möglich, ja. Oder verhungern ist hier wieder möglich. Vorher hatten wir ja eine, wo wir es beweisbar ausgeschaltet hatten. Das ist eine Strategie, die wirklich für kurze Prozesse extrem günstig ist und für lange Prozesse ziemlich ungünstig. Hier haben Sie nochmal so eine Zusammenstellung. Wir hatten ja gesagt, es gibt solche mit Verdrängung, es gibt solche ohne Verdrängung. Es gibt solche, die mit Prioritäten arbeiten, die ohne Prioritäten arbeiten und es gibt solche, die die Bedienzeit im Voraus kennen und solche, die die Bedienzeit nicht im Voraus kennen. Und so lassen sich also diese Strategien, die wir gerade behandelt haben, in dieses Schema einordnen. Das ist der Humor-Klick. Den gibt es in vielen Varianten, den Witz. Alle gelesen? Noch einen kurzen, weiteren? Okay. Jetzt interessiert uns natürlich, wie sich diese verschiedenen Strategien jetzt tatsächlich verhalten. Und dazu habe ich hier eine Folie aufgelegt. Genau genommen ist es eine Abbildung aus dem Buch von Stallings, bei der 50.000 Prozesse in so einem Simulationslauf simuliert wurden mit unterschiedlichen Bedienzeiten und mit den jeweils unterschiedlichen Strategien. Auf der Y-Achse abgetragen ist die Normalized Turnaround Time. Das ist der Quotient aus Antwortzeit durch Bedienzeit. Und Antwortzeit war Wartezeit plus Bedienzeit. Also im Prinzip entspricht diese Normalized Turnaround Time genau dem, was wir vorhin auch als Response Ratio kennengelernt haben. Das bedeutet praktisch, um welchen Faktor, um welchen Betrag ich mich länger in diesem System aufhalten muss, als aufgrund der Bedienzeit unbedingt nötig. Also Normalized Turnaround Time von 2 heißt, ich verbringe doppelt so lang in dem System, als ich eigentlich müsste aufgrund meiner Bedienzeit. Und jetzt kann man auch anhand dieser Normalized Turnaround Time sich überlegen, was vielleicht ein vernünftiges Fairnessmaß sein könnte, wenn man einfach sagt, okay, kurze Prozesse sollen auch ein bisschen bevorzugt werden, aber auch nicht zu sehr. Nicht, dass die langen Prozesse total verhungern. Und wir sagen einfach, wenn ein Prozess länger rechnet, dann soll er bitteschön auch proportional länger warten müssen. Und das würde dann bedeuten, dass, wenn man das als Kriterium nimmt, dass wünschenswerterweise in einer fairen Strategie diese Normalized Turnaround Time für alle Prozesse näherungsweise konstant ist. Bei hoher Last wird der hoch sein, bei geringer Last wird der Wert gering sein, aber für alle Prozesse wird der Quotient aus Wartezeit oder aus Antwortzeit zur Bedienzeit näherungsweise gleich. So, insofern ist es nicht verwunderlich, dass hier die Y-Achse erst bei 1 anfängt, weil unter 1 kommen wir nicht aufgrund der Definition hier. Was Sie hier auf der X-Achse abgetragen haben, sind die Prozesse und zwar in gewisser Weise nach ihrer Laufzeit, nach ihrer Bedienzeit. Sie sehen hier diese Perzentile, das heißt, diese 50.000 Prozesse werden in 100 verschiedene Grüppchen eingeteilt. Und jedes Grüppchen hat 500 Prozesse. Und dann sind ganz links bei der 1 auf der X-Achse sind die 500 kürzesten, deren Mittelwert. Dann kommen die nächsten 500 kürzesten und so weiter. Und ganz rechts sind die 500 längsten. Und immer 500 Prozesse machen sozusagen einen Punkt aus hier. Also von links nach rechts werden die Prozesse länger in ihrer Bedienzeit. Rechts die längsten, links die kürzesten. So, und jetzt sehen Sie, wie sich diese unterschiedlichen Strategien verhalten. Gucken wir uns erstmal First Come, First Served an. hat ein streng monotones Fallen. Das heißt, eine faire Strategie, hatten wir ja gerade gesagt, heißt, wer länger rechnet, soll auch proportional länger warten, wäre eine solche, bei der diese Normalized Turnaround Time relativ konstant ist, unabhängig davon, wie lang der Prozess rechnet. Und welche ist das hier? Welche hat nahezu einen horizontalen Verlauf über den ganzen Bereich? RR, Round Robin. Das heißt, Round Robin ist, wenn man diese Fairness-Definition akzeptiert, die einzige faire Strategie. Es ist auch ganz klar, wenn wir einen kurzen Prozess haben, der kommt einmal an, verbringt eine gewisse Zeit in der Warteschlange, kriegt seine Zeitscheibe, ist draußen. Wenn er dreimal so lang ist, dann muss er das Spielchen dreimal durchmachen. Das heißt, muss ich wieder hinten anstellen, wieder in der Warteschlange Zeit verbringen, bis er drankommt, kriegt seine Zeitscheibe, macht also dreimal den Zyklus, der aus einer Zeitscheibe und der entsprechenden Wartezeit besteht. Und wenn er das 100-mal macht, dann muss er eben 100-mal da durch. Insofern kriegt er jedes Mal denselben Anteil an Bedienzeit und Wartezeit. Alle anderen, die jetzt von Round Robin abweichen, sind in diesem Sinne entweder solche, die kurze Prozesse bevorzugen oder lange Prozesse bevorzugen. First come, first served bevorzugt lange Prozesse, weil first come, first served ist es egal, wie lang ein Prozess rechnet. Entscheidend ist, wer vor wem angekommen ist. Der Kurze muss genauso lange warten wie der Lange. Insofern ist es unserer Definition gemäß unfair, die langen Prozesse werden bevorzugt. Das Gleiche gilt in gewissem Maße auch für Highest Response Ratio Next, was auch so einen streng monoton fallenden Verlauf hat. Dagegen ist dieses Feedback, dieses FB von der anderen Art, dass es kurze Prozesse extrem bevorzugt, weil es von dieser Anfangsphase hier abgesehen einen streng monoton steigenden Verlauf hat. Das heißt, die langen Prozesse schneiden schlecht ab und die kurzen Prozesse kriegen sehr gute Turnaround Times. Ist das nachvollziehbar? Fragen, ja?
Das Qualitätsprinzip wird ja hier überhaupt nicht berücksichtigt. Ne? Also es gibt ja bei dem HRRN, das ist ja so, dass ein längerer Prozess dann auch seine langen Zeitscheiben bekommt und dadurch dann Lokalität auch ausnutzen kann.
Ist nicht berücksichtigt hier. Also Lokalität war die Frage, ob das hier berücksichtigt ist. Nein, ist es nicht. Lokalität würde sich darin bemerkbar machen, dass je länger ein Prozess auf dem Prozessor läuft, desto wärmer ist der Cache, sage ich mal, also desto stärker kann er seine Befehle und Daten aus dem Cache beziehen. Wenn wir häufige Prozesswechsel haben, dann ist der Cache auch nicht so effizient. Aber der Effekt ist jetzt hier gar nicht drin. Und normalerweise sind die Umschaltzeiten auch groß genug, und die Caches auch groß genug, dass dieser Cache-Effekt nicht stark reinspielt. Noch Fragen? Das sind jetzt so Verständnisfragen. Also wie eine Strategie funktioniert, ist eine Geschichte. Aber was sozusagen die Auswirkung der Strategie auf das Gesamtverhalten des Systems ist und ob es auch wirklich das bringt, was man mit der Strategie beabsichtigt hat, das sieht man eher an solchen Untersuchungen. Hier ist im Prinzip das Gleiche nochmal gezeigt, nur aus einer anderen Perspektive. Hier sieht man nämlich die Wartezeit. Und zwar auch wiederum eine normalisierte Wartezeit. Wartezeit bezogen auf die Bedienzeit. Und da sehen Sie auch die Strategie Round Robin. Nee, Quatsch. Absolute Wartezeit, nicht normalisierte Wartezeit, sondern absolute Wartezeit. Und da sehen Sie die Strategie First Come, First Serve, das ist die gerade Linie. Jeder Prozess, egal wie lange er läuft, hat die gleiche Wartezeit. Und das ist das, was wir eben als unfair bezeichnen würden, weil wir ja haben wollen, wer länger rechnet, soll auch länger warten. Während die anderen Prozesse dieses gewünschte Verhalten haben, das heißt, die sind alle streng monoton steigend, aber eben mit unterschiedlichem Verhalten. Dieses Feedback ist derjenige, der die kurzen Prozesse besonders bevorzugt. In der Praxis wird immer eine Mischung eingesetzt. Also egal, ob Sie jetzt da nach Solaris, nach Linux, nach Windows gucken, Sie finden überall Round Robin als das Kernstück eines Scheduling-Algorithmus, aber kombiniert mit Prioritäten. Also in Linux, in Unix oder Linux kriegt jeder Prozess eine Priorität. Die können Sie zum Teil von außen mitbestimmen. Das heißt, Sie können sie nur schlechter machen, Sie können sie nicht besser machen. Da gibt es so ein Kommando in Unix, das heißt Nice. Und damit können Sie die Basispriorität eines Prozesses runtersetzen. Zum Beispiel, Sie wollen ungestört Musik hören oder Ihr Video gucken auf dem Notebook, möchten aber im Hintergrund etwas laufen lassen, komplexe Berechnung, langes Programm übersetzen, das aber das Videoabspielen nicht stören soll. Das heißt, Sie würden absichtlich diesem Hintergrundprozess eine geringe Priorität geben wollen. Und dann zu diesem Zweck kann man dieses Nice-Kommando verwenden. Für jeden Prioritätswert unterhält dann Unix eine eigene Warteschlange. Und wie wir es bei der Feedback-Queue gesehen haben, werden Prozesse oder Warteschlangen mit einem geringeren Prioritätswert nur dann angefasst, wenn die mit der höheren Priorität leer sind. Außerdem findet noch eine dynamische Prioritätsanpassung statt, in dem Sinne, dass ein Prozess, der sich als sehr rechenintensiv herausstellt, das wird wirklich gemessen, wie viele Clock-Ticks er auf der CPU verbringt, ein Prozess, der sich als rechenintensiv herausstellt, rutscht in seiner Priorität langsam runter. Also ein rechenintensiver Prozess wird durch die Scheduling-Algorithmen benachteiligt oder anders ausgedrückt, IO-intensive Prozesse werden bevorzugt, die rutschen nämlich in ihrer Priorität eher hoch. Warum ist das so? Das ist ja irgendwo nicht so ganz intuitiv, weil der Prozessor ist ja eigentlich unser Herzstück des Rechners, das Wichtigste. Den maximal auszulasten, müsste ja eigentlich unser Ziel sein. Und jetzt gehen wir her und bestrafen die Prozesse, die genau das machen, nämlich den Prozessor gut auslasten, bestrafen wir mit einer schlechten Priorität. Warum? Was ist die Idee dahinter? Vorschlag war, der Grund sei, das Verhungern der anderen Prozesse zu verhindern. Kann ein Grund sein, ist aber nicht ausschlaggebend. Ja? Genau. Gleichzeitig arbeiten ist eigentlich das Schlagwort. Sie haben ja nicht nur den Prozessor in so einem Computer, Sie haben ja viele aktive Einheiten. Eben auch diese ganzen Peripheriegeräte, die da außen rum sitzen. Und Sie wollen nicht nur den Prozessor gut auslasten, sondern auch diese Geräte außen rum. Und um diese Geräte außenrum mit Aufträgen zu versorgen, ist es sinnvoll, I/O-intensive Prozesse mit einer hohen Priorität vorzusehen. Das heißt, die kriegen sofort den Prozessor, können ihren I/O-Auftrag absetzen und blockieren sich dann ja sowieso gleich wieder. Aber das Gerät hat dann erstmal zu tun. Also Bevorzugung der I/O-intensiven Prozesse bedeutet, alle Geräte, die da noch so dranhängen, an dem Computer permanent mit Aufträgen zu versorgen. Und das, was dann übrig bleibt an Prozessorkapazität, was dann immer noch viel ist, das kann man dann den Prozessen geben, die rechenintensiv sind und überhaupt keine I/O machen. Und das ist bei Windows genauso wie bei Linux in der Tendenz. So, heute muss man sich mit Multiprozessoren beschäftigen, weil ja jedes Notebook, was Sie heute kaufen, mindestens 2 Kerne hat und eigentlich die Software noch gar nicht so richtig drauf eingestellt ist. Also diese mehrkernigen Architekturen werden von der Mehrzahl der gängigen Programmsysteme noch nicht optimal genutzt. Sie überlegen, dass wir in wenigen Jahren dann 4, 8, 16 Kerne auf so einem Prozessor-Chip drauf haben, da ist die Standardsoftware noch nicht dafür vorbereitet. Die bieten einfach intern nicht genügend nutzbare Parallelität an, um diese 16 Prozessoren gleichzeitig zu betreiben. Trotzdem, in Betriebssystemen ist es natürlich schon stärker vorgesehen, obwohl das auch alles Entwicklungen sind, die erst so in den 90er Jahren angefangen haben, sich mit dem Multiprozessor-Thema intensiver zu beschäftigen. Das Wichtigste ist, an der Stelle auch den Cache zu berücksichtigen, weil nämlich, Sie wissen ja, es gibt eine ganze Hierarchie von Caches. Auf der unteren Ebene hat jeder Prozessor seinen eigenen Cache, oben haben dann alle Prozessoren gemeinsam einen Cache. Aber an der Stelle, wo die Caches noch separat sind, wo also jeder Prozessor seinen eigenen hat, ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass diese Caches möglichst effizient sind. So, und jetzt stellen Sie sich mal vor, dass ein Prozess jetzt wieder zugeordnet wird, aber jedes Mal einem anderen Prozessor. Dann fängt er also jedes Mal wieder mit einem kalten Cache an. Das heißt, im Cache ist noch nichts aus seinem Adressraum vorhanden. Es muss alles neu nachgeladen werden. Und das ist ungünstig. Deswegen versucht man, einen Prozess, der wieder gerechnet wird, dem Prozessor zuzuordnen, auf dem er das letzte Mal war, in der Hoffnung, dass Teile seines Adressraums sich immer noch im Cache befinden. Und das nennt man Prozessoraffinität. Ein Prozess hat also eine gewisse Affinität zu einem ganz bestimmten dieser N-Prozessoren, nämlich zu dem, auf dem er das letzte Mal gelaufen war. Also hier so ein Beispiel, da hätten wir jetzt 4 Prozessoren und entsprechende Caches dazu. Ich habe die Prozesse, das sind also die Kreise, die habe ich entsprechend eingefärbt. Wir haben hier Prozesse P1 bis P7 und im Moment laufen also gerade P1, P4, P5 und P2. Und durch die Farben an den Caches ist angedeutet, welcher Teil des Caches von welchem Prozess noch belegt ist. Und wenn jetzt beispielsweise P6 als der nächste in der Warteschlange zugeordnet werden soll, einem der Prozessoren, dann sieht man an der Farbe, dass er offensichtlich hier das letzte Mal auf dem linkesten Prozessor war, weil da sind ja noch viele Teile des Caches von ihm. Wenn also der linke Prozessor frei würde, dann wäre es gut. Wenn jetzt aber der rechte Prozessor frei wird, dann wäre es irgendwie ganz blöd, den P6 jetzt darüber zu nehmen, weil dann hätten wir diese Cache-Inhalte irgendwie gar nicht richtig genutzt. Also um diese Prozessoraffinität auszunutzen, kann es auch bedeuten, dass man von dem Prioritätsprinzip abweicht, dass man, obwohl P6, weil er der Vorderste in der Warteschlange ist, vielleicht die höchste Priorität hat, man ihn trotzdem nicht als Nächsten nimmt, wenn der linke Prozessor frei ist, weil eben das nicht sein Lieblingsprozessor ist. Jeder Prozess will erstmal auf seinen Lieblingsprozessor. Und nur wenn der nicht frei ist oder wenn es gute Gründe gibt, ihn woanders hinzupacken, dann macht man das. Aber man versucht immer, diese Affinität zu berücksichtigen. Daneben gibt es noch diverse andere Aspekte, die mit Multiprozessoren zu tun haben. Zum Beispiel, Sie erinnern sich, dass wir bei der Behandlung des Betriebssystemkerns darüber gesprochen haben, dass es sinnvoll ist, den ganzen Kern unter gegenseitigen Ausschluss zu stellen, weil wir dann keine Probleme mehr haben mit irgendwelchen Inkonsistenzen im Kern. Das würde aber heißen, dass ich zu einem Zeitpunkt nur einen Prozess innerhalb von einer Kernoperation befinden darf. Wenn wir jetzt 16 Prozessoren haben, dann heißt das, auf diesen 16 Prozessoren kann nur auf einem dieser 16 Prozessoren im Moment gerade eine Kernoperation laufen. Und das kann es nicht sein. Dann ist einfach diese globale Kernsperre, die wir da vorgesehen haben, die ist zu grob. Das würde uns die ganze Parallelität kaputt machen, weil die ganzen Prozesse würden dann an dieser globalen Kernsperre Schlange stehen und könnten gar nicht weiterrechnen. Und die 15 der 16 Prozessoren würden dann wahrscheinlich Däumchen drehen. Da muss man einfach dann die Sperrgranularität viel kleiner machen und den ganzen Betriebssystemkern anders organisieren. Okay, unser letztes Thema innerhalb von Scheduling ist jetzt der Aspekt der Realzeit oder der Sollzeitpunkte. Wir haben das am Anfang schon mal angesprochen, dass Sie in vielen Bereichen sicherstellen müssen, dass ein Programm zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig gerechnet ist. Das sind eben diese Situationen in eingebetteten Systemen. Standardbeispiel, der Airbag muss nach so und so vielen Millisekunden ausgelöst haben, also müssen alle Berechnungen, die dazu führen, zu entscheiden, soll ausgelöst werden oder soll nicht ausgelöst werden, innerhalb dieser Frist abgearbeitet werden. Und es gibt dann eben diesen ganzen Multimedia-Bereich, wo Sie eben 25 Frames per Second auf den Bildschirm bringen müssen, damit es nicht wackelt. Auch das bedeutet, dass der ganze Bildaufbau und so schnell genug sein muss, damit das in der gewünschten Rate abgespielt werden kann. Da gibt es aber trotzdem einen ziemlichen Unterschied. Ne? Also ob das Bild jetzt ruckelt, ist eine Sache. Aber ob der Airbag nicht auslöst, wenn man gegen einen Baum fährt, ist eine andere Sache. Insofern kann man das eine vielleicht noch tolerieren, das ruckelnde Bild, aber den nicht auslösenden Airbag, den kann man nicht tolerieren. Deswegen wird hier in diesem Realzeitbereich die Unterscheidung gemacht zwischen Hard Realtime, das wäre der Airbag, und Soft Realtime. Wäre ganz schön, wenn wir die Fristen einhalten, aber wenn wir es nicht einhalten, ist auch nicht so schlimm, dann ruckelt es halt ein bisschen. Und das bringt eben eine ganz neue Qualität in dieses Scheduling-Thema rein. Da geht es nicht mehr darum, ob etwas fair ist oder nicht fair, ob die Prozessorkapazität gleichmäßig unter die Prozesse aufgeteilt wird, sondern da geht es nur noch darum, schaffen wir unsere Deadlines, ja oder nein. So, wir gehen also davon aus, dass wir jetzt solche Realzeitprozesse haben, wo von außen vorgeschrieben ist, wann sie zur Verfügung stehen, wann also ihr frühester Startzeitpunkt ist und wann ihr spätester Endezeitpunkt ist, wann sie also abgeschlossen sein müssen. Und hier müssen wir auch davon ausgehen, dass wir wissen, wie lang der Prozess rechnet. Das wissen wir auch. Wir wissen, wie lange es dauert, die Beschleunigungssensoren auszuwerten, um die Entscheidung über die Airbag-Auslösung zu treffen. Das sind halt so und so viele Millisekunden auf dem und dem Prozessor und das weiß man vorher, das hat man ausgerechnet. So, die tatsächliche Berechnung muss sich jetzt irgendwo in diesem Bereich stattfinden, zwischen dem frühesten Startzeitpunkt A und dem spätestens Endezeitpunkt D. Und der Scheduler hat nur die Möglichkeit, so einen Prozess in diesem Fenster etwas hin und her zu schieben, aber er darf ihn nicht aus diesem Fenster rausschieben. Bei diesen Soft-Real-Time-Systemen, wo wir unter Umständen akzeptieren, dass auch mal so eine Deadline, so ein Sollzeitpunkt überschritten wird, nennt man dann das Ausmaß der Überschreitung der Deadline die Lateness oder die Verspätung. Also die Deadline war hier bei DI und der tatsächliche Endezeitpunkt liegt rechts daneben. Und bei solchen Systemen wird es dann darum gehen, eine solche Verspätung möglichst zu vermeiden, beziehungsweise diese Verspätungen zu minimieren in einem System. Was würde das jetzt bedeuten, wenn wir beispielsweise uns als Ziel setzen, die maximale Verspätung eines Prozesses zu minimieren? Also der maximale Wert, um den eine Deadline überschritten wird von einem Prozess, soll minimiert werden. Ist ja irgendwie eine vernünftige Geschichte. Dann würde das in dem Beispiel, was aus diesen 5 Prozessen besteht, mit dieser Länge und den dazugehörigen Deadlines, D1, D2, D3, D4, D5, würde das zu diesem Schedule hier führen. Wir hätten auf diese Art und Weise die maximale Verspätung, die hier bei T1 auftritt, minimiert. Aber als Konsequenz davon hätten wir praktisch alle 5 Deadlines verpasst, wenn auch nur um einen relativ kleinen Betrag. Eine andere Überlegung könnte sein, dass man sagt, es ist mir egal, wenn ich vielleicht eine Deadline verpasse, solange ich die anderen 4 Deadlines nicht verpasse. Eine andere Zielrichtung. Da könnten wir einfach sagen, okay, T1 schaffen wir eh nicht, also vergiss es, hat T1 halt Pech gehabt. Dafür schaffen wir die Deadlines von T2 bis T5. Und das führt dann zu einem ganz anderen Schedule. Dann würden wir nämlich wirklich T1 nach hinten nehmen, als sowieso hoffnungsloser Fall, und würden uns erstmal um T2 bis T5 kümmern, könnten dann tatsächlich die Deadlines von T2, T3, T4 und T5 einhalten, hätten aber T1 eben natürlich hoffnungslos überschritten. Auch eine Vorgehensweise und man kann nicht so grundsätzlich sagen, ob das eine jetzt besser ist als das andere. Es hängt halt davon ab, wofür diese Prozesse T1 bis T5 stehen. Wenn T1 die Berechnung des Airbags war, dann ist das sicher keine gute Idee, T1 einfach aufzugeben. Trotzdem ist dieses Ziel der Minimierung der maximalen Verspätung das eines der Standardziele, die man bei solchen Realzeitsystemen verfolgt. Und dazu gibt es auch einen Algorithmus, der einen solchen Ablaufplan berechnet. Und das ist der Jackson-Algorithmus und der ist ganz einfach, der besagt nämlich, dass die Prozesse nach ihren Sollzeitpunkten geordnet ausgeführt werden sollen. Das heißt, der Prozess, der die kürzeste Frist hat, wird als erster bearbeitet. So machen Sie es wahrscheinlich auch, so mache ich es auch meistens. Ich irgendetwas für morgen fertig zu machen habe und etwas für übermorgen fertig zu machen habe, mache ich meistens das, was morgen fertig sein muss, eher als das, was übermorgen erst fertig sein muss. Also stelle fest bei mir, dass ich nach diesem Prinzip earliest deadline oder earliest due days first arbeite. Eben mit dem Ziel, möglichst nicht zu überziehen, möglichst alle Deadlines zu halten oder nur geringfügig zu überschreiten. So, und das ist beweisbar, dass man mit diesem Prinzip die maximale Verspätung erreicht. Setzt aber voraus, dass wir die Prozesse zu einem beliebigen Zeitpunkt starten können. Und dann können wir das Problem relativ leicht lösen. Wir müssen die nur nach den Deadlines sortieren. Das machen wir mit Quicksort. Das geht in O von n log n und liefert uns einen bezüglich dieses Optimierungsziels da oben optimalen Plan. Sobald aber Startzeitpunkte zu berücksichtigen sind, die Prozesse also nicht alle zum Zeitpunkt t gleich 0 gleich zur Verfügung stehen zum Ausrechnen, ist es aus mit O von n log n, dann wird das Problem auf einen Schlag np hart. Und wir könnten einen optimalen Ablaufplan nur mit entsprechend exponentiellem Aufwand bestimmen. Und das gilt übrigens für sehr viele Scheduling-Probleme. Sehr viele Scheduling-Probleme liegen in NP vollständig. Das Ganze kann aber repariert werden. Also wir nehmen jetzt an, wir haben solche Sollzeitpunkte und Startzeitpunkte gegeben. Und wir haben gerade gesagt, dann wird das Problem, einen optimalen Schedule zu finden, sofort NP hart. Wenn wir aber erlauben, dass unser Scheduling-Algorithmus verdrängend ist, dass also ein Prozess, der neu kommt jetzt, einen anderen Prozess verdrängen kann, dann geht es doch wieder in polynomieller Zeit. Und das ist sozusagen diese Variante, die heißt dann EDF, Earliest Deadline First, die auch jetzt für den dynamischen Fall besagt, dass der Prozess mit der kürzesten Deadline als erster berechnet wird. Also hier haben wir dieses Beispiel, A1, A2, A3, A4, A5 sind die Ankunfts- oder die Startzeitpunkte der einzelnen Prozesse. Ich kenne also die Prozesse nicht alle im Voraus, sondern die kommen irgendwann zu diesen Zeitpunkten AI kommen die rein. Und jetzt muss ich gucken, aha, das ist ein neuer Prozess, was hat der für eine Deadline? Okay, kürzeste Deadline von allen, also aktueller Prozess wird rausgeschmissen und der neue Prozess mit der kürzeren Deadline hat Priorität. Und so läuft das ab. Sie sehen hier zuerst rechnet T1, Sie sehen auch die Deadline von 1, das ist D1 hier. Dann kommt aber plötzlich zum Zeitpunkt A2 Prozess T2 mit einer kürzeren Deadline. Also wird T1 verdrängt und darf erst weitermachen, wenn T2 fertig ist. Dann ist eine Zeit lang gar nichts da, Prozessor steht leer, dann kommt Prozessor T3 mit einer Deadline ganz hinten. Und dann kommt kurze Zeit später Prozess T4, hat eine knappere Deadline, verdrängt daher T3, kann bis zum Ende rechnen. Dann kommt T3 wieder dran, wird fast fertig, wenn nicht T5 käme, was wiederum eine kürzere Deadline hat. Das heißt, T3 wird nochmal verdrängt. Aber Sie sehen, alle Prozesse können hier ihre Deadlines einhalten, weil wir eben Verdrängung erlaubt haben. Hätten wir hier keine Verdrängung, hätte das nicht geklappt. Verdrängung ist also immer gut, um Scheduling-Ziele besser einhalten zu können. Im Realzeitbereich sowieso, aber auch bei normalen Umgebungen. Das war aber jetzt alles eher ein bisschen Vorgeplänkel, weil in eingebetteten Systemen, wenn Sie an Auto denken, haben wir es eigentlich immer mit periodischen Prozessen zu tun. Also Prozesse, die nicht einmal laufen, sondern die zyklisch laufen. Alle 100 Millisekunden wiederholt sich das Gleiche. Alle 100 Millisekunden Sensorauswertung, rechnen, entscheiden und so weiter und so fort. Abtastung von irgendwelchen physikalischen Prozessen, um etwas zu überwachen oder etwas auszulösen. Deswegen müssen wir sicherstellen, dass in dieser Periodizität alles gut geht, weil nämlich nicht alle Prozesse mit der gleichen Periode arbeiten. Manche werden alle Sekunde aufgerufen, andere alle 10 Millisekunden, andere alle 10 Mikrosekunden, je nachdem, was sie zu tun haben und wie, ja, mit welcher Auflösung abgetastet werden muss. Und das macht die Sache dann ein bisschen unhandlicher und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Wir gehen also davon aus, dass so ein Prozess TI immer wieder aufgerufen wird in jeder Periode und dass im Prinzip das sich in dieser Periode wiederholt, dass er zu Beginn der Periode auch seinen Anfangszeitpunkt hat, seinen frühesten Anfangszeitpunkt, eine bestimmte Bedienzeit BI und innerhalb der Periode auch seine Deadline hat. Dann kann ich ihn also hier in diesem kleinen Fenster von dem Periodenbeginn bis zur Deadline kann ich ihn hin und her schieben und das kann ich für jeden Prozess machen. Problem ist nur, dass diese unterschiedlichen Periodenlängen sich jetzt überlagern und ich gucken muss, ob ich die alle noch unterkriege. Grundsätzlich muss gelten, um überhaupt eine Chance zu haben, einen Schedule, einen Ablaufplan zu finden, dass diese Bedingung hier unten in der letzten Zeile gilt. Die besagt nämlich nichts anderes, als dass diese periodischen Prozesse den Prozessor zu nicht mehr als 100% auslasten dürfen. Wenn Sie also einen Prozess haben, der alle 100 Millisekunden, also PI sind 100 Millisekunden, BI 10 Millisekunden Rechenzeit benötigt, dann hat der 10 geteilt durch 100, ein Zehntel der Prozessorkapazität braucht der, 10%. Und das machen Sie für jeden dieser periodischen Prozesse. Sie rechnen also aus, wie viel Prozent der Prozessorkapazität dieser Prozess benötigt. Und dann muss die Summe aller Prozesse, die Sie hier auf dem Prozessor rechnen lassen wollen, muss natürlich kleiner gleich 100% sein, sonst sind Sie sicher, dass es nicht geht. Und auch wenn die Bedingung eingehalten wird, ist man noch nicht sicher, dass man so ein Schedule findet. Deswegen ist es eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Existenz eines zulässigen Plans. Das Standardverfahren, was man heute einsetzt, und wenn die NASA eine Sonde ins All schießt, dann können Sie davon ausgehen, dass diese ganzen Rechner, die da ablaufen, diese Echtzeitvorgänge, dass die alle nach diesem ratenmonotonen Verfahren funktionieren. Dieses Standardverfahren ist so, dass man in gewisser Weise in Anlehnung an dieses Earliest Deadline First sagt, die Prozesse mit der kleinsten Periode kriegen die größte Priorität. Also ich ordne die Prozesse nach ihrer Periodenlänge und die mit der kleinsten Periode oder anders ausgedrückt mit der höchsten Wiederholungsrate kriegen die höchste Priorität. Und das führt nachweislich zu den besten Ergebnissen. Und da gibt es dann sogar eine hinreichende Bedingung. Und zwar hängt die ab von diesem N und berechnet auch diesen Quotienten da, also praktisch den prozentualen Anteil des Prozesses an der Gesamtkapazität des Prozessors. Und das muss natürlich kleiner 1 sein, das war die notwendige Bedingung. Aber wenn diese Ungleichbedingung gilt, dann ist es sogar hinreichend. Und das ist ein Wert, sieht man nicht so auf den ersten Blick, wie groß der ist. Aber wenn Sie n gegen unendlich gehen lassen, dann geht dieser Wert n mal 2 hoch ein Entel minus 1 gegen Logarithmus 2. Und das ist etwa 70%. Bei kleineren Werten von n kann das ein bisschen höher sein. Aber nur damit Sie so eine Daumenregel haben, wie viel Prozessorauslastung man erreichen kann, um noch alle Prozesse unterbringen zu können, auch wenn die unterschiedliche Periodenlängen haben. Ich zeige Ihnen das mal am Beispiel. Das sind Folien aus einem anderen Kontext, deswegen sind die jetzt auch in Englisch. Wir haben hier 3 Prozesse. Und alle diese 3 Prozesse haben unterschiedliche Perioden. Und wir nehmen an, dass die Deadline mit dem Periodenende zusammenfällt. Wir nehmen auch an, dass jeder Prozess innerhalb seiner Periode zum Zeitpunkt 0 sofort startbereit ist, sodass wir die also in dieser Periodenlänge beliebig hin und her schieben können. Wir kennen auch die Ausführungszeit BI jedes einzelnen Prozesses und wir setzen hier dieses ratenmonotone Verfahren ein. Das heißt, je kleiner die Periode, desto größer die Priorität. Unser Beispiel besteht aus den 3 Prozessen mit Periodenlängen 4, 6 und 8 und Bedienzeiten von 1, 2 und 1. Das ist also sind die Perioden von T1, 4er Schritte, das sind die Perioden von T2, 6er Schritte, das sind die Perioden von T3, 8er Schritte. So, wenn wir jetzt T1 als ersten einplanen, dann setzen wir die einzelnen Ausführungen von T1 jeweils an den Anfang seiner Periode. Das wäre Prozess 2 und das wäre Prozess 3. Das ist jetzt noch kein Schedule, sondern das ist nur mal eine visuelle Darstellung der 3 Prozesse und ihrer Perioden und ihrer jeweiligen Bedienzeiten. So, die Frage ist jetzt, wie sieht der Ablaufplan aus auf einer Ein-Prozessor-Maschine? Gut, den ersten Prozess setzen wir wirklich so rein, der hat die höchste Priorität, weil er die kürzeste Periode hat. Dann kommt Prozess T2. Da finden wir in dem ersten Slot den Platz, im zweiten Slot den Platz, im dritten den, im vierten den, im fünften den, im sechsten den. Jetzt die Frage, kriegen wir jetzt auch noch T3 unter? Ja, 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 ja. Und das war es auch schon. Das wäre also jetzt ein Ablaufplan, der gültig ist. Das heißt, jeder Prozess kommt in jeder Periode dran, hält also seine Deadlines ein. Sie sehen keine Überlappungen, wir haben nur einen Prozessor zur Verfügung. Und das wurde mit Hilfe dieses ratenmonotonen Verfahrens gelöst. Da sehen Sie sogar noch einzelne Idle-Zeiten des Prozessors. Das heißt, wir haben ihn noch nicht komplett ausgelutscht. Er hat zwischendrin noch ein paar Ruhephasen. Idle Times. Was interessant ist, ist die Frage, müssen wir das jetzt für unendlich lange Zeiten machen oder reicht es, wenn wir uns nur so ein paar dieser Perioden angucken und haben dann sozusagen den Plan für 5 Jahre? Was ist Ihre Meinung dazu? Die Frage, wiederholt sich das Spiel vielleicht, sodass es ausreicht, nur eine bestimmte Phase zu betrachten, weil wir wissen, wenn wir die Phase betrachtet haben, dann wiederholt sich diese Phase nur. Und das, was für die erste Phase gilt, gilt auch für alle weiteren Phasen, ja? Genau, es wird sich wiederholen und zwar bei 24 Taktschritten. Jetzt müssen Sie uns noch sagen, wie Sie auf die 24 gekommen sind. Genau, das ist das KGV, das kleinste gemeinsame Vielfache der einzelnen Periodenlängen. Das ist nämlich genau der Wert, bei dem sich das Spiel wieder wiederholt, also die Art und Weise, wie die Perioden zueinander stehen. Das ist genau dieses Fenster. Und wenn dieses Fenster rum ist, dann fängt genau das Gleiche wieder von vorne an. Deswegen nennt man das eine Hyperperiode. Und es reicht also aus, eine solche Hyperperiode zu betrachten. Gucken wir nochmal, wie es mit den notwendigen und hinreichenden Bedingungen aussieht. Das ist die notwendige Bedingung. Prozess 1 braucht ein Viertel der Kapazität, Prozess 2 2/6 und Prozess 3 1/8. Gibt 17/24, ist kleiner gleich 1. Auch die hinreichende Bedingung stimmt. Weil 17/24 ist 0,7083 und das ist kleiner als dieser Wert, der ungefähr 0,78 ergibt. So, jetzt wollen wir aber das Beispiel nochmal geringfügig modifizieren und jetzt den dritten Prozess T3 2 Zeiteinheiten lang machen anstelle von einer. Sie sehen da ganz rechts, ist die 2 fett gedruckt. Das heißt, da haben wir eine Änderung gemacht. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Das sind die 3 Prozesse. Der grüne ist jetzt 2 Einheiten lang. Jetzt die Frage mit der Einplanung, den roten, klar, kriegen wir gut unter, den grauen, das wissen wir schon, kriegen wir auch unter. Jetzt ist nur die Frage, kriegen wir auch den grünen noch unter? Wie ist die Meinung, ja oder nein? Wer ist für ja? Sie sind dafür. Wer glaubt, dass wir den grünen nicht unterkriegen? Auch einige. Wenn wir Verdrängung erlauben, dann schaffen wir es. Und Rate Monotonic erlaubt Verdrängung. Dann können wir die nämlich so entsprechend aufteilen und haben unseren Schedule erreicht. Also auch der Grüne ist noch unterzubringen. Auch hier haben wir sogar noch ein paar Idle-Zeiten. Und die Hyperperiode wäre in diesem Fall das Gleiche. Frage nach den notwendigen und hinreichenden Bedingungen. Diesmal haben wir 20/24. Die notwendige Bedingung ist erreicht. Die hinreichende Bedingung allerdings nicht, weil wenn wir das zusammenzählen, kommt 83% raus, aber diese hinreichende Bedingung hat nur 78%, das heißt, die ist verletzt. Trotzdem haben wir einen zulässigen Schedule gefunden, weil wenn die hinreichende Bedingung verletzt ist, dann heißt es ja nicht, dass wir keinen finden können. Es heißt nur, wir sind nicht sicher, dass wir einen finden können. Nur wenn die notwendige Bedingung verletzt wäre, dann müssten wir nicht weitersuchen, dann wüssten wir, es gibt keine. Okay? Also, obwohl die hinreichende Bedingung verletzt ist, kann es trotzdem sein, dass man mit diesem Rate Monotonic Algorithmus einen zulässigen Ding findet. Ja, das war es eigentlich schon. Damit bin ich durch und nächste Woche machen wir mit dem letzten Kapitel weiter.